Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Spiritualitätssendung nehmen wir Sie mit zu einem geistlichen Spaziergang durch Rom. Wir haben eben in der Musiksendung schon das Christus Vincit gehört, das ja auch die Kennmelodie von Radio Vatikan ist. Und ohne dass es genauso geplant war, sind wir dabei schon mitten ins Thema hineingeführt worden, akustisch durch die Musik. Denn unser Gast ist der langjährige Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan, Pater Eberhard von Gemmingen. Er ist ins Studio München gekommen, um uns von einem neuen Buch zu erzählen, das er geschrieben hat, Mystiker, Exzentriker, Märtyrer, geistliche Spaziergänge in Rom. Herzlich willkommen im Studio München, Pater von Gemmingen.
Herzlich willkommen alle von Radio Vatikan.
Radio Horeb in dem Fall, aber Radio Vatikan-Hörer sind sicher auch mit dabei. Aber da spürt man, Sie haben das ganz, ganz lange gesagt. 27 Jahre lang haben Sie die deutschsprachige Abteilung von Radio Vatikan geleitet. Und ich kann mir vorstellen, Pater Gemmingen, dass Sie in Gedanken noch ganz, ganz viel durch Rom streifen. Das ist ja eine Zeit, die unglaublich prägt.
Ja, also mein entscheidender Satz lautet, meine Seele ist immer noch in Rom. Falls jemand mal nach Rom kommt, soll er bitte in den Straßen von Rom nach meiner Seele suchen, sie schön grüßen und meine Seele ist in Rom.
Aber wir sehen, wie ein Stück durch diese von Ihrer Seele so durch Rom schweift, auch in dem Buch, das Sie geschrieben haben. Das ist so ein Puzzlewerk aus allem Möglichen. Da haben Sie Heiligengestalten genommen oder auch bekannte Gestalten der Kirche, die in Rom waren und das in Verbindung gebracht mit verschiedenen Orten. Was hat ihn Sie denn dazu gebracht, dieses Buch, also so etwas zu konzipieren und zu schreiben? Das ist ja viel mehr als ein Führer.
Ja, ich weiß eben, dass sehr viele Leute nach Rom gerne nach Rom fahren würden, aber nicht können, möglicherweise krank sind oder im Bett liegen oder einfach behindert. Und habe ich gedacht, die könnte man doch sozusagen geistig an die Hand nehmen und mit ihnen geistig nach Rom zu gehen und ihnen bestimmte Plätze und Persönlichkeiten, Heilige zu zeigen, vorzustellen, Plätze und Personen, die mich besonders beeindrucken. Ich wollte einen geistlichen Romführer für die Leute schreiben, die eben zu Hause bleiben müssen.
Das ist ja jetzt in diesen Zeiten noch mehr der Fall als sonst, wo viele Reisen verschoben werden. Also eine Möglichkeit, da ein wenig einzutauchen. Wir haben, Pater von Gemmingen, ja einige Jahre in Rom gemeinsam gearbeitet und zu meinen schönen Erinnerungen gehören nicht nur der Weltjugendtag im Jahr 2000 oder unser legendärer Betriebsausflug auf den Vulkan Stromboli vor Sizilien. Also das war wahrlich der aufregendste Betriebsausflug, den ich je gemacht habe. Aber Sie haben, Pater Gemmingen, auch immer wieder Ihre Freunde und Mitarbeiter zur Siebenkirchenwallfahrt in Rom eingeladen. Da war dann das Treffen morgens gegen 5 Uhr schon auf dem Petersplatz und dann ging's raus nach St. Paul vor den Mauern und dann über 4 weitere Kirchen bis nach Santa Maria Maggiore. Warum ist Ihnen diese 7-Kirchen-Wallfahrt so lieb gewesen?
Naja, ich habe halt gehört, dass das vom heiligen Philipp Neri, glaube ich, eingeführt wurde, diese 7-Kirchen-Wallfahrt. Und habe gedacht, naja, das muss man auch mal machen. Also wenn man eben nach Rom kommt, dann hört man davon und denkt sich, naja, wenn das viele Leute machen, also vor allem auch viele deutschsprachige Pilger, wenn die öfters nach Rom kommen, machen sie die 7-Kirchen-Wallfahrt. Und dann habe ich gedacht, muss das auch mal machen. Jetzt weniger aus Frömmigkeit, denn aus Neugierde und ja, wie ist das eben so? Und das war sehr interessant. Es ist weit. Also manche machen zwischendurch eine Kaffeepause, andere marschieren durch. Man kann es vor allem auch ganz, ganz anspruchsvoll machen, indem man von St. Peter losmarschiert und bis nach St. Peter zurückkommt. Man kann es aber auch nur eben zu den Kirchen, 7 Kirchen machen, ohne nach St. Peter zurückzukommen. Dann ist es wesentlich weniger anstrengend. Aber es kostet, wenn man ja, um 5 Uhr losmarschiert, ist man vielleicht um 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr zurück. Also je nach dem Tempo und ob man irgendwo mal eine Pause macht oder nicht. Aber es ist jedenfalls sehr interessant.
Das, was Sie ja machen, ist ja auch, sind ja auch so kleine Wege zu verschiedenen Kirchen, heiligen Stätten in Rom. Ihr Buch ist dabei auch ein sehr persönliches Buch. Sie lassen da auf der einen Seite die einzelnen Heiligen, Heilige sind es ja vor allem, zu Wort kommen, zitieren aus Schriften von ihnen, die irgendwie einen Bezug zu Rom haben, oder stellen ein Gebet ans Ende von jedem kleinen Kapitel. Aber dazwischen sind auch ganz persönliche Gedanken von Ihnen. Sie legen immer wieder einzelnen Heiligen auch ihre eigenen Gedanken so in den Mund, natürlich immer passend zu dem jeweiligen Heiligen. Aber Sie wollten offensichtlich auch so einen ganz persönliche Gedanken auch noch vermitteln, oder?
Ja, ich wollte durchaus Glauben vermitteln und Spiritualität eben zeigen, wie aus manchen Leuten, ich nenne jetzt mal die Katharina von Siena, aus kleinsten Verhältnissen Leute wurden, die Kirchengeschichte gemacht haben. Also, weil viele einfache, arme Leute denken, ja, ich kann ja nichts ändern in dieser Welt. Oh, das ist nicht unbedingt richtig. Manchmal haben ganz simple Leute, oder auch die kleine Teresa von Lisieux, haben wirklich etwas in Bewegung gesetzt. Also Mut machen den Leuten, die sagen, ich kann eh nichts ändern in Kirche und Welt. Nein, stimmt so nicht. Mut machen, glauben, du bist gerufen, tu, was du kannst und vertraue auf den Herrn.
Verändert denn die Perspektive sich, wenn man längere Zeit in Rom ist, auch auf die Weltkirche und auch auf die Kirche bei uns zu Hause?
Ja, bei uns zu Hause hier in Deutschland wird halt, oder in Österreich und Schweiz, wird halt viel zu viel von uns her gedacht. Die Strukturen in Deutschland, das relativ viele Geld in Deutschland, Österreich, Schweiz, die Aufklärung, die Moderne, die Rolle der Frau, die in Europa besonders hervorgehoben wird, das ist in vielen anderen Ländern relativ anders. Man kann nicht sagen, es ist überall total anders, aber ich denke gerade zum Beispiel an Ostasien, wo zum Teil Christen ein ganz schweres Leben haben, also vor allem Katholiken in China, da ist die Situation ganz anders. Die fragen sich nicht, was ein Bischof darf und nicht darf und wie ein Bischof kontrolliert werden muss, sondern sie ringen um ihren Glauben, um ihre Existenz, dass sie Eucharistie feiern können etc. Und also einfach, wenn man in Rom ist, und ich habe ja mit ungefähr 40 anderen Sprachabteilungen im Radio Vatikan zusammengearbeitet, auch bei uns in der Nähe war die brasilianische Abteilung und dann die indische Abteilung, oder für Indien gab es mehrere Sprachen. Also einfach zu erleben, wie die Welt rundum doch sehr anders ist. Das sieht man in Rom. Rom öffnet die Augen für rund um den Globus, jedenfalls die Arbeit bei Radio Vatikan.
Das ist das eine. Und zum anderen ist es so, dass wir da in Rom ja auch nochmal ganz anders in die Kirchengeschichte eintauchen, als wir das so gewöhnt sind. Also man spürt und ahnt vielleicht auch, wie unsere Vorfahren Kirche, Glauben erlebt haben, gelebt haben.
Ja, ausgesprochen. Also erstens, sagen wir mal, seit dem Altertum war es üblich oder gewünscht oder erwünscht von den Gläubigen, nach Jerusalem zu kommen. Oder wenn schon nicht Jerusalem, dann wenigstens nach Rom, zum Nachfolger Petri. Und das ging zu 90% zu Fuß, also reichere Leute konnten vielleicht eine Kutsche nehmen. Und das dauerte Monate, bis man durchkam und hatte Hunger und Durst und kaputte Füße. Und das ist zum Lächeln auch. In Rom sind die Hospitäler und die Kirchen der Nationalitäten spielen eine große Rolle. Denn ich sage manchmal, in Rom kam man entweder krank an oder tot an. Deswegen gibt es eben auch im Vatikan einen Friedhof für die Deutschsprachigen, der Campo Santo Teutonico. Also wenn man nach Rom marschiert ist, kam man entweder krank an und brauchte ein Ospedale, ein Krankenhaus, oder einen Friedhof. Also eben die Reise nach Rom war kein Hip-Hop-Ausflug, kein Spaziergang, sondern war wirklich eine mühsame Pilgerreise in der Hoffnung auf Sündenvergebung, auf Gnade, auf Glaubensverstärkung und so weiter.
Wir können jetzt mal ein bisschen auf einzelne von diesen Glaubenszeugen schauen, die eben diesen mühsamen Weg zu ihrer Zeit auf sich genommen haben und ein bisschen erspüren, was sie da alles so zusammengetragen haben. Ich denke, wir fangen einfach mal bei ihrem eigenen Ordensgründer an. Sie sind ja selber Jesuit, genauso wie auch Papst Franziskus. Also der Ordensgründer auch von Papst Franziskus ist der heilige Ignatius von Loyola. Und da gibt es ja zwei große Kirchen, die besonders wichtig sind im römischen Zentrum, Sant'Ignazio auf der einen Seite und auf der anderen Seite Il Gesù. Und nehmen Sie uns doch mal mit dem heiligen Ignatius nach Rom.
Also der heilige Ignatius wollte ja ursprünglich, nachdem er verwundet worden ist als Ritter, zu Fuß und als Bettler nach Jerusalem marschieren oder mit dem Schiff fahren, aber dann marschieren hauptsächlich, um die Muslime zu bekehren. Und nachdem dann die Vorsehung vorgesehen hatte, dass in diesem Jahr kein Schiff von Venedig ins Heilige Land fuhr, mit seinen Freunden, den ersten 5, 6 Freunden, haben sie gesagt, der Papst weiß am besten, wo es brennt, dann gehen wir also zum Papst nach Rom und lassen uns von ihm irgendwo hinschicken, wo es brennt. So kam Ignatius nach Rom und war dann 15 Jahre lang ungefähr in Rom, Generaloberer. Er hat sich heftig gewehrt, als alle ihn zum Generaloberen wählen wollten. Er hat einmal die Wahl auf ihn abgelehnt und ist dann zu seinem Beichtvater, dann nach einem Kloster, ein anderes. Und jedenfalls, er hat dann eben den Orden organisiert und gegründet, die Satzungen geschrieben. Ja, und vor allem, wenn ich jetzt an die Kirche Il Gesù denke, da ist im linken Seitenschiff ein großes Porträt von Ignatius und das kann man hochziehen, das ist ein Stoff. Und dahinter erscheint eine wunderbare silberne, goldene Ignatius-Statue. Und Ignatius würde vielleicht sagen, ihr schmeißt das Geld raus für Silber und Gold, das gehört eigentlich den Armen. Weil ganz am Anfang hat Ignatius mit seinen Freunden hungernde, bettelnde und ungebildete Kinder auf der Straße denen geholfen und Katechismus gegeben. Also er hat mini-klein angefangen und dann plötzlich war da ein Riesenorden draus.
Also das ist der heilige Ignatius. Der hat in Ihrem Buch auch nochmal zwischendurch eine Unterhaltung mit Luther. Was versucht der dem guten Luther denn zu vermitteln, der Ignatius?
Also de facto haben sie sich in Rom nicht getroffen und sie lagen etwa 20 Jahre im Alter auseinander. Aber ich fingiere ein Gespräch zwischen den beiden und natürlich gutwillig auf beiden Seiten. Und wir wollten beide etwas in der Kirche in Ordnung bringen oder reformieren. Und schade, dumm, es ist auseinandergegangen, es ist auseinandergefallen. Eigentlich, man muss ja auch Martin Luther unterstellen, dass er nichts Böses wollte, sondern meinte, auf der Seite der Wahrheit zu sein. Und ich habe halt eben ein Gespräch zwischen den beiden erfunden, einfach mit der Dramatik. Wir haben beide Gutes gewollt und rausgekommen ist halt leider doch die Spaltung. So ist Kirchengeschichte. Ich versuche dann eben auch die Fragen von heute in der Ökumene aufzugreifen, um aus dem Gegeneinander zu einem gegenseitigen Verstehen zu kommen.
Luther selber, der hat ja auch einiges zu seinen Erfahrungen mit Rom hinterlassen, da zitieren die auch das eine oder andere, das klingt dann allerdings weniger schmeichelhaft.
Im Moment, auf den ersten Moment hat er nichts kritisiert an Rom. Und dann im zweiten Moment hat er schon kritisiert, wie die Priester die Messe gefeiert haben, hoppla hopp und schlampig und also einfach nicht so, wie er sich eine fromme Eucharistiefeier vorstellte. Also er kritisiert dann schon auch. Aber er kam nicht mit der Überzeugung nach Rom, dort sei alles schlecht, sondern zunächst hat er einfach das wahrgenommen. Aber dann hat er heftig kritisiert.
Noch einer, der ein Protestant, der in Rom war, und Sie sind ja ein paar Protestanten vor. Goethe taucht auch auf in Rom, für den war Rom natürlich als Kunstliebhaber unglaublich spannend und anziehend. Auf der anderen Seite hat er sich dann teilweise eben auch mit dem Katholischen etwas schwer getan. Das liest man, das zitieren Sie auch. Aber Sie fragen auch, ist Goethe so der typische deutsche Pilger, eben etwas verkopft, ein bisschen kritisch denkend und dann aber doch, dann doch am Ende wieder fasziniert?
Also andere evangelische Christen, die nach Rom kamen, waren fasziniert von der Liturgie, weil die evangelische Liturgie ist ja wie bis heute sehr nüchtern. Und also Bonhoeffer oder Newman, der Anglikaner Newman, die waren fasziniert von der Liturgie. Und Goethe wollte wohl auch eine feierliche, große Papstliturgie erleben. Der Papst in Ornat und feierlich und groß und ging in den Palast sowieso, wo der Papst gewohnt hat, und hat eine einfache, schlichte Papstmesse erlebt. Und dann schreibt der Goethe, es war genauso langweilig wie bei den anderen Pfarrern. Also per Zufall hätte er vielleicht auch eine große, pompöse Papstmesse erleben können und hat es nicht erlebt. Und er ist dann mit seinem Freund frühzeitig rausgegangen, weil er sagt, das ist einfach langweilig. Genauso ein Gemurmel wie alle anderen Priester, und das ist irrelevant für ihn. Es war für ihn nicht Kunstgenuss.
Auf der anderen Seite eben die Kunst, die hat ihn wieder doch sehr in Bann geschlagen.
Ja, ja, natürlich. Und die Geschichte, die Kenntnisse, also ich meine, an Rom kann man nicht vorbeikommen, ohne in Bann geschlagen zu werden.
Mm. Noch jemand, der fasziniert war von dieser katholischen Welt, sich da auch intensiv mit beschäftigt hat, war Dietrich Bonhoeffer. Der war auch in Rom.
Ja, der war sogar mehrfach in Rom und war tief beeindruckt. Und also es ist sehr eindringlich, wie er in seinen Erinnerungen schreibt, wie er Rom eben erlebt als sehr anders als die nüchterne evangelische, als der nüchterne evangelische Gottesdienst, wo nur das Wort gilt und natürlich schon auch der Gesang, aber war sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und ich meine, wenn man dann das ganze Leben von Bonhoeffer ein bisschen kennt, wie er in den Tod geht, sich noch hinkniet, bevor er gehängt wird. Also Bonhoeffer war ein tief frommer Mann, und das ist kein Wunder, dass er in Rom eben auch beeindruckt wurde von, ja, er hat Glück gehabt oder hat halt die richtigen Gottesdienste besucht oder ist in der richtigen Geisteshaltung in die Kathedralen, in die Kirchen gegangen und war tief, tief, tief beeindruckt.
Dann gibt es Bonhoeffer, also einer, der sich wirklich intensiv auch damit auseinandergesetzt hat, auch viele Fragen gestellt hat an Katholiken zum Thema gerade Liturgie. Und dann gibt es aber noch auch einen weiteren prominenten evangelischen Christen. Das ist der Frère Roger Schütz, eben auch mehr aus unserer Zeit noch, der ja gerne und oft mit Papst Johannes Paul II. Auch zusammengetroffen ist. Man hat ihn, und so titeln Sie ihn auch in Ihrem Buch, als den evangelischen Katholiken oder den katholischen Protestanten bezeichnet. Ein evangelischer Katholik ist der Untertitel. Wie sehen Sie sein Verhältnis zu Rom und zur Kirche Roms, den Gründer der These, von These?
Ja, sagen wir mal, ich glaube, ganz unabhängig von dem Besuch, den vielen Besuchen in Rom, hat Frère Roger die Spaltung in seiner Seele überwunden, in seinem Herzen überwunden. Das hing nicht nur von Rom ab oder von den Päpsten, sondern er konnte wirklich den katholischen Glauben an die Präsenz Christi in der Eucharistie zutiefst annehmen, anders als das in der evangelischen Lehre gelehrt wird. Er hat einfach die katholischen Glaubensüberzeugungen zutiefst in seinem Herzen angenommen. Man kann eigentlich nur sagen, eine Gnade. Vielleicht, weil er halt lang genug und tief genug geschaut und gebohrt hat, bis ihm klar wurde, die Einseitigkeiten, oder ja, er war zutiefst innerlich. Und dazu hat natürlich auch dann das Gespräch mit Papst Johannes Paul II. Geholfen. Er war jedes Jahr in Rom. Ich weiß auch, wo er und seine Gemeinschaft von Tese eine Wohnung hatten, ganz nah von Il Gesù. Und ich konnte ihn auch einmal in Tese, bei einer Papstreise in Tese, persönlich sprechen. Und ja, und er hat ja auch aus der Hand von Papst Johannes Paul II. Und von Papst Benedikt wiederholt die Kommunion bekommen.
Also so ein Grenzgänger, der auf der einen Seite seine traditionelle Gemeinschaft, die evangelische Gemeinschaft, nie verlassen hat, aber doch in seinem persönlichen Glaubensweg ganz tief auch in die katholische Welt und die katholische Glauben, das Glaubensleben eingetaucht ist.
Ja.
Einer, der dann den Schritt am Ende getan hat, tatsächlich konvertiert ist, Kardinal Newman, und auch den hat Rom gepackt.
Sagen wir mal, der Kardinal Newman war ein herausragender anglikanischer Theologe, der viele Schüler hatte, der also wirklich ein ganz outstanding Theologe, und den hat's umgetrieben, die Gegenwart der katholischen Kirche, und er war eben auch wiederholt in Rom, und es hat ihn dann so umgetrieben, dass er eines Tages gesagt hat, ich werde katholisch, ich muss katholisch werden. Das ist der Weg Gottes, nicht nur für mich, sondern das ist der Weg Gottes überhaupt. Hat halt einfach mit Schmerzen seine anglikanische Kirche verlassen, weil es ist kein leichter Schritt, er hat ja auch gewusst, was für ein Zeichen für die anglikanische Kirche ist, wenn ihr bedeutendster Theologe umschwenkt und katholisch wird.
Das waren so einige Begegnungen von solchen, die wirklich Großkirchengeschichte geprägt haben, wie der heilige Ignatius, aber auch anderen, die aus einer ganz anderen Perspektive auf Rom, auf das Papsttum, auf die Kirche geschaut haben, nämlich aus der Seite von evangelischen oder anglikanischen Christen. Wir haben hier in der Sendung Spiritualität zum Thema Mystika, Exzentriker, Märtyrer, geistliche Spaziergänge in Rom, den Autor des gleichnamigen Buches und langjährigen Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan, Pater Eberhard von Gemmingen, seines Zeichens Jesuit, bei uns zu Gast in der Sendung. Wir hören jetzt etwas Musik, und dann würde ich gerne noch auf die Frauen eingehen, von denen Sie ja auch einige, Pater Gemmingen, in Ihrem Buch zusammengetragen haben, also Rom aus weiblicher Perspektive. Rom ist einer der Orte, wo es fast jeden Katholiken sowieso, aber Christen auch eigentlich mal hinzieht, aber nicht jeder kann dorthin kommen, und jetzt gerade ist es mal wieder auch schwerer als sonst noch, nach Rom zu reisen. Pater Eberhard von Gemmingen, Jesuit, langjähriger Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan, hat ein Buch geschrieben, Mystiker, Exzentriker, Märtyrer, geistliche Spaziergänge in Rom. Darin nimmt er uns mit nach Rom, und zwar besuchen wir gemeinsam mit ihm in diesem Buch verschiedenste Kirchen, oder auch Orte in Rom, die mit großen Persönlichkeiten der Kirchengeschichte verbunden sind, kleineren und größeren Persönlichkeiten der Kirchengeschichte, aber auch solchen, die sich Rom so ein bisschen von außen angenähert haben als Nicht-Katholiken, mit Zitaten auch, mit den einzelnen Orten und dem Versuch auch einer geistlichen Deutung dieser Begegnung dieses einzelnen Menschen mit Rom und mit der Kirche, mit der Geschichte der römisch-katholischen Kirche, die dort ja buchstäblich auf der Straße liegt. Wir sind verbunden in dieser Sendung mit Pater von Gemmingen, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen auch die Möglichkeit haben, sich hier in dieser Sendung mit einzubringen. Vielleicht haben Sie auch irgendwie eine ganz persönliche Erfahrung gemacht, wo Rom und Kirche Ihnen noch etwas neu aufgegangen ist, und möchten uns das gerne mitteilen, oder Sie wissen von einem Heiligen, für den Rom eine besondere Bedeutung hatte, und Sie möchten eine Frage stellen, Pater von Gemmingen, Sie können gerne anrufen unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Mystiker, Exzentriker, Märtyrer, geistliche Spaziergänge in Rom. 089-517-008-008. Pater von Gemmingen, verschiedene Frauen treffen auf Rom und auf die Kirche. Manche haben einen ganz gehörigen Einfluss gehabt auch auf die Kirche. Sie haben eben kurz gestreift, Theresia von Lisieux, die als junges Mädchen kam, auch mit dem dringenden Wunsch, diese Wallfahrt zu machen, um ihrem großen Herzenswunsch in einen Karmel einzutreten, obwohl sie noch eigentlich zu jung war dafür und dann tatsächlich mit diesem Pilgerweg direkt zum Papst auch vorgedrungen ist. Der hat ihr zwar nicht gleich sofort Ja gesagt, aber im Nachklang zu dieser Pilgerfahrt kam dann doch vom Bischof das Ja für ihren Eintritt in den Karmel noch mit 15 Jahren. Also das ist eine, die hat sich ganz, ganz nach vorn durchgekämpft, Pater Gemmingen.
Ja, die hat sich durchgekämpft. Also ja, sie hatte ja eben schon in ihrer Diözese angefragt und der Bischof hat gesagt, nein, sie sind viel zu jung. Und dann konnte sie bei einer Pilgerreise nach Rom mitfahren. Und ich meine, damals 1800, ich weiß nicht wie viel genau, gab es noch keine Eisenbahn. Also ist sie mit einem Pilgergruppe nach Rom gekommen und hatte eben damals auch keine große Generalaudienz, wo Hunderte von Leute waren, sondern in einer kleinen Gruppe, sodass sie dem Papst sagen konnte, ich will Karmelitin werden. Und der Papst hat sie wahrscheinlich verwundert angeschaut und gesagt, also frag mal deinen Bischof. Und hat er eben gesagt, nein, du musst noch warten. Der liebe Gott wird schon die richtige Zeit bringen. Aber jedenfalls, das Erstaunliche ist halt, dass sie in gewisser Weise ein Dickkopf, ein Dickschädel war, die sagte, ich will in den Karmel. Vielleicht wusste sie auch noch gar nicht, sie hatte ja dann später auch große Dunkelheiten erlebt, wusste auch noch gar nicht so genau, wie das ist. Aber es ist schon erstaunlich, dass sie sich durchgekämpft hat, um mit dem Papst zu sprechen. Das wünschen heute manche auch und nehmen dem Papst sein weißes Käppi weg und der Papst setzt sich ein neues auf. Also ich stelle mir die kleine Theresa so vor, eben wie ein kleiner katholischer Dickschädel.
Ja, dann gab es noch andere, die ganz schön energisch waren. Die Katharina von Siena, die ist ja dann richtig wichtig geworden, auch für die Päpste und für die Geschichte, denn sie hat es tatsächlich geschafft, den Papst dazu zu bewegen, aus dem französischen Exil wieder nach Rom zurückzukehren.
Ja, also als ich die Geschichte von Katharina Siena las oder ein bisschen kennenlernte, habe ich auch wirklich gestaunt. Denn dieses Mädchen aus Jena konnte, glaube ich, nicht lesen und schreiben. Aber schon in ihrer frühen Jugend war sie eine große Beterin und offenbar auch Mystikerin und hatte Visionen oder Erscheinungen. Und ihre Mutter fand das doof und hat sie geschimpft wegen ihrer Beterei. Und dann irgendwo, nicht weil die Mutter, glaube ich, sondern irgendwie kam sie dann, sah einfach draußen auf der Straße unendlich viele arme, armselige Menschen, Kranke und Leidende und vielleicht Pestkranke und Hungernde. Und dann wurde sie zur Sozialtante eine ganze Weile. Und dann hat sie wohl eben erfahren, ja, die Päpste wohnen nicht in Rom, sondern wohnen in Avignon in Frankreich. Weil die Mehrzahl der Kardinäle war aus Frankreich und wollten die Päpste also unter ihre Macht, unter ihre Kuratel bekommen. Und deswegen residierten die Päpste in Avignon. Und die kleine Katharina, ich weiß nicht, wie alt sie dann schon war, fand das unmöglich oder wahrscheinlich hat ihre Umgebung auch darüber geschimpft, dass die Päpste nicht in Rom sind, sondern in Avignon. Und hat, wie, weiß ich nicht, aber irgendwie gekämpft, dass die Päpste da zurückkommen, vielleicht nur betend oder auch diskutierend. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es ja an großkopferte Leute dran kam. Jedenfalls ist unzweifelhaft, dass sie eine große, sehr große Rolle spielte dafür, dass die Päpste von Avignon sich aus der Macht der französischen Kardinäle befreit haben und nach Rom zurückkamen. Also ein kleines Mädchen, eine ungebildete Dame, ich sag ruhig mal Dame, aber jedenfalls minimal an Bildung, groß im Gebet, groß im Sozialen, und auf sie geht dann wesentlich zurück, dass die Päpste nach Rom zurückkamen, in Rom residierten.
Was kann uns das lehren?
Ich glaube, viele von uns, auch heutzutage, sagen gerne, ich kann ja nichts erreichen in der Welt. Ich kann ja nicht erreichen, dass die Chinesen sich eingrenzen und dass die Corona überwunden wird und dass wir bessere Regierungen kriegen und dass die Amerikaner endlich vernünftige Regierungen haben und so weiter. Ich kann ja nichts, ich kann ja nur beten und ich bete so gut ich kann. Wir sollen uns nicht unterschätzen. Wir sollen tatsächlich glauben, das Gebet alles erreicht, alles, was Gott will. Und in diesen Tagen bin ich gerade auf das Gebet von Papst Franziskus gestoßen zum heiligen Josef, in dem es, glaube ich, heißt, heiliger Josef, du kannst alles. Und wir sagen zu leicht als Christen, ich kann ja doch nichts. Das darf keiner sagen. Keiner weiß, was durch sein Leben, durch sein Gebet, durch sein Opfer am anderen Ende der Welt vielleicht erreicht wird. Das ist wie mit dem Klima. Wer das Klima verpestet, jemand anders, der das Klima in seiner Umgebung physisch oder auch moralisch in Ordnung hält, ist ein Gegengewicht. Ich glaube, wir dürfen, sollen, müssen an uns selber glauben, Gott steht zu uns. Und die Resignation, ich kann doch nichts machen, ist falsch.
Also auch das Wirken im Verborgenen. Vielleicht nehmen wir uns auf der einen Seite zu wichtig und auf der anderen Seite nicht ernst genug. Wir glauben, wir müssen alles selber machen und resignieren dann. Insofern kann uns das zum Beispiel die heilige Katharina lehren. Sie ist ja eigentlich, wollte sie ja nichts anderes als wirklich leidenschaftlich mit Jesus verbunden sein, als eine echte Mystikerin. Und dann hat Gott aus dieser Leidenschaft sowas, eine solche Frauenpower, wie Sie sagen, gemacht.
Ja, ja.
Wir haben eine Hörerin, Pater Gemmingen, die sich gemeldet hat aus dem Süden Deutschlands. Anonym, herzlich willkommen.
Bin ich das?
Ja, wir hören Sie.
Gut. Grüß Gott. Ich möchte ein Zeugnis aus meiner eigenen Lebensgeschichte erzählen, mit Rom verbundene Geschichte. Und zwar, ich bin eigentlich zum Katholikenhass erzogen worden und bin auf verschlungenen Wegen, hat der Himmel mich ganz geheimnisvoll in eine andere Richtung geführt, dass ich wenigstens offen war, nahm an einer ökumenischen Romfahrt teil. Sobald ich den Petersdom betrat, wollte ich sofort katholisch werden. Ich bin es ja geworden, aber ich wollte sofort dort werden. Und dann wurde mir gesagt, das ist eine ökumenische Romfahrt, das können wir hier nicht machen. Also das ist mein Zeugnis.
Ja. Was hat Sie denn da so gepackt am Petersdom?
Die Atmosphäre, irgendwie, das, ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau sagen. Es war das, ich wurde ja immer mehr gezogen dann zum katholischen Glauben hin, allmählich. Die großen Heiligen von Walter Nick, für Protestanten, die nicht katholisch werden wollen, die öffneten mir langsam die Seele für den katholischen Glauben.
Schön, gratuliere.
Danke. Ja.
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ja. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen. Eine weitere Hörerin, ebenfalls anonym aus dem Raum Frankfurt. Hallo?
Ja, ich habe einen Fernseher einmal abgemeldet, also weil ich das nicht brauche, und zwar nachdem Pater von Gemmingen, Papst Emeritus, ich weiß noch, er stand auf der Wiese und hat ihn also in Rom angekündigt. Das war jetzt eine Nebensache, eine Hauptsache, ein Versprecher schon. Also ich habe einmal einen Vortrag von Pater Hagenkort hören dürfen. Und hatte das Gefühl, dass ihm die Wahrheit sehr, sehr wichtig war. Die Wahrheit kann natürlich auch bedeuten, wie übersetzt man denn das? Das hat er auch, wenn ich danach recherchiert hatte, letzten Sommer auch, es geht darum, in kleinen Schritten tätig zu sein, ohne jetzt große Kongresse noch weiter zu veranstalten oder so, wenn ich das richtig verstehe. Das war eine Frage. Und die zweite Frage, auf der Frankfurter Buchmesse gab es einen Vortrag, als das noch gut besucht sein konnte, von Cornelius Roth. Der hat auch Reisegruppen, glaube ich, durch Rom geführt und dann auch, ja, also auch immer wieder gesagt, wie übersetzt man das für Menschen, die also nicht so im Katholizismus sind, also wir sprechen jetzt etwas oder so. Ich weiß nicht, ob ich die Fragen jetzt ausreichend gestellt habe und vielen, vielen Dank. Ich würde gerne weiter zuhören.
Ja, gut. Dankeschön für Ihre Fragen. Wenn ich es richtig verstanden habe, einmal die Frage der Wahrheit und manchmal ist die Übersetzung auch so die Tücke. Unsere Hörerin hat ihren mittlerweile leider verstorbenen Nachfolger zitiert, Pater Hagenkort. Pater Gehme, möchten Sie dazu etwas sagen? Können Sie da noch
etwas ergänzen? Ja, ich habe eigentlich die Frage nicht verstanden.
Ja, ich habe es so verstanden, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, dass die Frage ist, wie kann man Wahrheit transportieren? Ist das richtig? Dass das Pater Hagenkort wichtig war?
Ja, Hagenkort war ja also ein Kommunikationsmensch. Also sag mal, dazu müsste man einen Vortrag halten, aber ich glaube, das Entscheidende ist, der Vortragende muss überzeugt sein und überzeugend sprechen können. Und das ist heute, muss das manchmal sehr anders klingen als in der gewöhnlichen Tradition. Also ich sage zum Beispiel gern, Jesus ist ein Provokateur. Das klingt ein bisschen überraschend und befremdend vielleicht, aber ich glaube, es muss heutzutage herüberkommen, in der modernen Sprache nicht nur alles ist gut und heilig und fromm und so, sondern herausfordernd, also weniger stark als Provokateur ist das Wort. Jesus ist auf jeden Fall ein Herausforderer. An ihm kann man nicht rechts und links einfach vorbeigehen, das heißt, das kann man, aber das ist, aber er steht am Weg und ja, man kann auch sagen, man sollte über ihn stolpern. Und entweder eben ihm in die Arme fallen beim Stolpern oder halt zunächst in den Straßengraben. Und dann, wenn man im Straßengraben liegt, kann man vielleicht sagen, Jesus, hol mich bitte raus. Also ich sag's jetzt mal ja kurz und so. Jedenfalls die Verkündigung muss der heutigen Zeit angepasst sein und der Verkündiger muss überzeugend sein. Und das, wenn ich denke an Pater Robert Mayer hier in München, das war einfach ein überzeugender Prediger. Und wenn ein Prediger heutzutage nicht überzeugend ist, das ist vielleicht nicht mal seine Schuld, aber er müsste überzeugend sein.
Also überzeugt auf jeden Fall. Das ist
auf jeden Fall überzeugt und aber auch überzeugend vortragen oder rüberkommen können.
Streift auch Teil 2 der Frage, würde ich sagen, dass wie können wir es denn heute noch gut vermitteln, nicht? Dass,
ja, also sag mal, so wie ich jetzt gesagt habe, also ich muss jetzt anknüpfen an das, was halt jetzt die ganze Zeit in den Zeitungen steht, dass die Strukturen der Kirche anders werden müssen. Also vielleicht müssen sie anders und besser werden. Aber wenn wir nicht überzeugend verkündigen, und das ist nicht nur Sache von Priestern, sondern das ist die ersten Verkündiger sind Eltern. Wenn die Eltern nicht ihren Kindern mit 3, 4, 5 Jahren sagen, was Beten ist, was sie sich unter Gott vorstellen können, was ein Kreuzzeichen ist, wenn das bei den Eltern nicht grundgelegt wird, dann ist alles andere nicht unbedingt für die Katz, aber verspätet. Es gibt das Wunder, dass Menschen noch mit 50 Jahren umfallen, also gläubig werden, aber die ersten Verkündiger sind nicht die Priester, sondern die Eltern.
Mhm. Ja, danke unserer Hörerin für die Frage. Dann würde ich gerne noch mal kurz weitergehen. Wenn wir jetzt schon von Struktur und so weiter sprechen, fällt einem auch immer ein die Rolle der Frau in der Kirche. Sicher hat die Kirche da immer wieder versucht, auch Inspirationen der jeweiligen Zeit aufzugreifen. Aber wir sehen ja doch auch schon an Ihrem Buch, dass es durchaus einige sehr große Frauengestalten gab, die die Kirche sehr nachhaltig geprägt haben. Und da ist eine weitere in der Reihe, die Sie aufführen, ist die Birgitta von Schweden, Pater Gemmingen.
Ja, Birgitta von Schweden war zwar von Schweden, aber hat die längste Zeit in Rom gelebt. Es gibt auch ein Birgittinnenkloster in Rom und war auf dem Weg mit ihrem Mann, glaube ich, noch nach Santiago de Compostela. Man stelle sich vor 500 Jahren zu Fuß oder vielleicht auch in der Kutsche oder auf dem Pferderücken von Schweden nach Santiago de Compostela, äußersten Westen Europas und Jerusalem. Aber die längste Zeit hat sie dann in Rom gelebt und offenbar großen Eindruck vermittelt. Und einfach auf sie geht viel Geistliches zurück. Ich kann es nicht so konkret sagen wie bei der Katharina von Siena, aber ich nenne es mal so, auch sie ist ein Stolperstein. Wenn man ein bisschen hinschaut und hindenkt, bleibt man an ihr hängen und fragt sich, wie war das möglich, dass eine Fürstentochter als Witwe dann und Ordensfrau, eben sie wurde das Ordensfrau, die Welt so beeindruckt hat.
Römischen Campo dei Fiori steht, dann ist da auch die Kirche von den Schwestern, die gegründet wurden von Birgitta von Schweden, ganz gut erkennbar eben an dieser stilisierten Krone mit den Blutstropfen über ihrem Schleier, über ihrem schwarzen Schleier. Und in der Kirche ist ständige Anbetung, also das auch ein Ort, der ganz beliebt ist bei denjenigen, die auch mal einen Ort der Stille suchen und das Gebet. Vielleicht schließen wir die Frauen im Vatikan jetzt, da gibt's noch ein paar mehr, aber ich habe jetzt noch mal eine rausgegriffen, die vielleicht weniger bekannt ist, nämlich Hermine Speyer, auch eine spannende Geschichte mit Rom und dem Vatikan.
Ja, das ist eine konvertierte Jüdin, die gelebt hat, bis vor 30 Jahren, ich weiß nicht mehr so genau, aber jedenfalls in der Neuzeit. Und die hat zunächst, weil sie von den Nazis verfolgt wurden, Gabi, korrigieren Sie mich, ich muss mich erinnern.
Ja, das genau.
Ist sie nach Rom gekommen und hat als Archivarin oder in der Fotothek, Fotosammlung gearbeitet und war dann offenbar durch die anderen Leute im Vatikan so beeindruckt, dass sie katholisch wurde. Und sie war eine hochgebildete Frau. Und schreibe im Anfang des Buches, man kann in Rom den Glauben nicht nur verlieren, sondern auch gewinnen. Also das Klischee, dass in Rom alles ganz schlimm und böse ist und korrupt und reich und unchristlich, das ist dieses Klischee hier nördlich der Alpen, ist wirklich sehr töricht. Ja. Die Hermine Speyer zeigt eben, dass man in Rom wirklich auch den christlichen, katholischen Glauben finden kann, auch wenn man gebildet ist und nah dran ist. Also das Wort, das Papst Franziskus nur von Wölfen umgeben ist, finde ich blöd. Ich war 27 Jahre lang in Rom und mich hat niemand gefressen.
Vielleicht, weil es so spannend ist, diese Geschichte von Hermine Speyer, zitiere ich jetzt einfach mal aus ihrem Buch. Also das war, hat Archäologie studiert und war mit bedeutenden Wissenschaftlern in Kontakt. Und ihr Doktorvater Curtius hat sie nach Rom geholt ans Deutsche Archäologische Institut, wo sie eine Fotothek aufbaute. Und dann 1933 wurden Juden aus dem deutschen Staatsdienst entfernt. Sie war damals also schon in Rom und Hermine Speyer verlor dann ihre Stelle an diesem deutschen staatlichen Institut in Rom. Und Papst Pius XI, der hat sie dann sofort zu sich geholt, weil sie einfach eine große Fachfrau war. Also auch das sprengt sämtliche Klischees, die wir so haben. Also er hat sie sehr gerne als Fachfrau geholt, als Jüdin, als Fachfrau. Und sie war die erste Fotothekarin der Vatikanischen Museen, ließ sich dann, wie Sie eben sagten, taufen. Das war aber, betonen Sie extra, Pater Gemmingen, keine Flucht vor dem Rassismus, sondern das war wirklich innere Überzeugung. sie musste einmal kurz ins Gefängnis und dann später wurde sie auch mit weiteren getauften Juden, als Rom von den Nazis besetzt war, musste sie in den Priscilla-Katakomben versteckt. Also sie hat einiges durchgemacht, hat überlebt und ist dann aber auch nach dem Krieg den Päpsten treu geblieben und hat bis zu ihrer Pensionierung in den Vatikanischen Museen gewirkt. Also eine Geschichte so am Rande, aber die auch zeigt eben, dass Rom einfach nicht den gängigen Klischees immer so entspricht. Also das ist eine der Geschichten, die wir finden eben in diesem Buch, das Sie geschrieben haben, Geistliche Spaziergänge in Rom. Ich möchte noch Frau Sulz jetzt aus Radolfzell gerne in dieser Sendung begrüßen. Grüß Sie. Hallo, guten Tag.
Hallo, mein Name ist Schulz. Ich lebe jetzt in Radolfzell, habe aber vorher in Rastatt gelebt. Und dort haben wir von Karlsruhe aus mit einem Professor eine Romreise gemacht, eine Kunstreise. Und dann sind wir so durch das Forum gegangen und mir fielen diese herrlichen Ordnungen, diese Architektur auf. Und danach sind wir in den Petersdom und dann habe ich erlebt, wie diese ganzen Ordnungen der Architektur, diese Mathematik sich eigentlich im Petersdom auch widerspiegelt. Abgesehen von vielem heiligen Schönen ist es aber auch die rein mathematische oder bauliche, architektonische Kraft oder Ordnung, die mir da wirklich als Kraft bewusst wurde. Das war sehr interessant. Mein Mann war noch Protestant und als wir von der Romreise zurückkamen, haben wir den theologischen Kurs gemacht und mein Mann ist katholisch geworden.
Also noch jemand, der von Rom gepackt wurde. Frau Schulz, danke dafür. Ja. Dass Sie uns von Ihrer Erfahrung erzählt haben. Und Pater Gemming, vielleicht ist das die Brücke noch zu einer weiteren Sparte von denjenigen, die Sie halt da in Rom aufgesucht haben, sozusagen durch Ihr Buch, nämlich den Künstlern. Die Künstler haben ja auch einen ganz eigenen Blick. Und Rom ist ja eine einzige Schatzkammer, was Kunst angeht. Caravaggio, vielleicht fangen wir bei dem mal an. Das ist einer von denen, die Sie mit hineingenommen haben in Ihre Sammlung.
Ja, dieser Caravaggio ist der Mann des Licht und Schattens. Also in allen seinen Bildern spielen Licht und Schatten eine große Rolle. Am bekanntesten ist vielleicht die Berufung des Matthäus. Seltsamerweise ist dieses Bild irgendwie sehr am Rand und heutzutage wird es angestrahlt. Jedenfalls auf der rechten Seite sieht man Jesus, das Gesicht ganz schwach, aber nur eine lange ausgestreckte Hand zeigt auf einen Menschen, der vor einem Geldhaufen sitzt, am Tisch. Und Matthäus war ja der Mann am Zoll. Und Jesus ruft diesen Zöllner. Genau genommen weiß man auch nicht, ob er eigentlich den einen Mann meint oder den anderen. Das macht auch nichts. Aber es ist jedenfalls sehr beeindruckend, er macht aus dieser Matthäus-Berufung ein Drama, ein bildliches Drama. Oder dann noch ein anderes Caravaggio-Bild, wo zwei Bettler, ein Mann und eine Frau, man sieht die nackten Fußsohlen des Mannes am Boden unten und oben ist eine sehr hübsche junge Frau, die ihr rechtes Bein über das linke gestellt hat, im Stehen und hat ein großes Baby auf dem Arm. Also soll, ja, ob es die Mutter Gottes sein soll mit dem Jesuskind. Aber jedenfalls die beiden Bettler, es ist also ein Widerspruch. Also ein sehr beeindruckendes Bild jedenfalls.
Das findet sich an der Piazza Navona in der Franzosenkirche,
San Francesco. Das erste Bild, ja. Und das zweite Bild in San Agostino.
Genau. Und dann besuchen Sie, natürlich kommt Rom nicht ohne Michelangelo aus, den finden wir in Ihrem Buch bei Moses benannt. Warum ist der Moses für Sie so, ich meine, Michelangelo hat wirklich Rom unglaublich geprägt, wenn man nur sieht eben den Petersdom selber, die Fresken teilweise, die in der Sixtinischen Kapelle, die Statuen wie die Pietà, aber eben auch den Moses. Der Moses, der inspiriert Sie, Pater Gemmingen.
Ja, der inspiriert mich sehr. Und zwar, ich sag's mal ganz kurz und sehr präzise, Drei Juden haben Europa am meisten geprägt. Moses mit seinen Normen des Respekts. Ich nenne die 10 Gebote gerne Normen des Respekts. Respekt vor dem Leben, Respekt vor der Ehe, Respekt vor dem Eigentum, Respekt vor der Wahrheit. Weil das Wort Gebote klingt heutzutage so wie ein Verbot. Und Moses spielt also für Europa eine große Rolle durch die Normen des Respekts. Der zweite ist Jesus. Der hat natürlich Europa noch mehr geprägt, aber durch den dritten Juden, Paulus. Und für Paulus ist für mich einfach historisch interessant, der hätte ja auch in seiner Vision geschickt werden können nach Ägypten. Das war ein hochentwickeltes Kulturland, oder nach Persien ebenso. Er wurde aber in der Vision nach Griechenland und damit nach Rom geschickt. Also drei Juden, der Moses, der Jesus und der Paulus, die haben Europa kulturell am meisten geprägt. Ich glaube, jeder gebildete Chinese oder Inder wird sagen, du kommst nicht drum rum, Europa ist von den Normen des Moses, von dem Liebesgebot Jesu und dadurch, dass eben der Paulus nach Rom kam, nach Europa kam, kam das Christentum nach Rom. Also der Moses, den möchte ich eben gerne in unsere Nähe holen durch die Normen des Respekts. Das klingt besser als, für meinen Geschmack, besser als die Verbote. Und Michelangelo hat diesen Moses also toll dargestellt in dieser fantastischen Statue, in diesem wirklich, also Moses ist ein Kraftprotz mit einem tollen Bart und einem finsteren Blick, aber einfach, ja, meine Stimme zeigt es jetzt schon an, der Moses ist ein Vulkan.
In der Kirche San Pietro in Vincoli zu finden.
Ja.
Schließen wir ab, Pater Gemmingen, mit dem dem Ort, den Sie auch ans Ende stellen, Santa Prassede, nicht ganz so bekannt. Bekannt für diejenigen, die schon einmal die Geißelsäule Christi besucht haben. Da bäumt sich natürlich bei modernen Menschen alles auf und sagt, ja, wie will man das heute wissen, ob das wirklich die Säule ist? Aber vielleicht doch nur ein ganz kurzer Schlussgedanke von Ihnen zu dieser Geißelsäule. Warum inspiriert die Sie?
Ja, also ich bin oft vor dieser Geißelsäule gekniet und habe gebetet, weil mich das halt bewegt. Ob das wirklich die Geißelsäule ist, wo Jesus gegeißelt worden ist, weiß ich nicht. Aber das Interessante an ihr, abgesehen von dem Erinnern an die Geißelung Jesu, sie ist relativ kurz, sagen wir mal nicht ganz einen Meter hoch. Und man wundert sich, dass, weil meistens wird die Geißelsäule dargestellt als eine hohe Säule, wo Jesus dran gebunden ist. Aber wenn man an diese Säule gebunden ist, wird der Körper hinuntergebeugt. Und so schlimm es klingt, dann kann man eben auf diesen Rücken noch besser draufschlagen. Furchtbarer Gedanke. Etwas Interessantes ist es, einer der Engel auf der Engelsbrücke in Rom trägt eine Säule, die ganz ähnlich ausschaut wie diese Geißelsäule in San Prassede. Und also für mich ist das eine der eindrucksvollsten Reliquien, wenn ich so sagen kann, ob sie nun echt ist oder nicht echt ist, aber sie ist für mich sehr eindrucksvoll. Davor ist auch ein Betstuhl, wo man beten kann. Und sie ist nicht überlaufen, weil eigentlich eben diese Kirche San Prassede, nicht weit von Maria Maggiore, wenige Leute kommen. Und in der Kirche ist auch eine wunderbare Apsis und eine Seitenkapelle mit himmlischen Mosaiken. Großartig. Und nebendran eben diese Geißelsäule, die für mich sehr beeindruckend ist.
Erfahrungen von 27 Jahren in Rom haben Sie zusammengetragen, Pater Gemmingen, in Ihrem Buch Mystiker, Exzentriker, Märtyrer, geistliche Spaziergänge in Rom. Das ist im Verlag Schnell und Steine erschienen. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, die Angaben, falls es Sie interessiert, auch bei uns im Internet finden unter horeb.org im Programm von Radio Horeb, dann auf dem Infofeld zur Sendung im Programm. Sie können aber auch den Hörerservice anrufen unter 08328 921 110. 08328 921 110. Vielen Dank, Pater Gemmingen, für diese Sendung. Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes Segen. Danke, dass Sie ins Studio München gekommen sind, sagt Gabi Fröhlich. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich auch noch einen schönen und gesegneten Nachmittag.